Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
Moin und hallo, herzlich willkommen zu Folge 26 bei Nächste Links.
Folge 26?
Folge 26, ja, Folge 26. Es tut uns leid, wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen verdreht mit den Zahlen. Letzte Folge war Folge 25, nicht 24, wie wir es gesagt haben. Und jetzt sind wir bei Folge 26. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir sind immer noch unkonzentrierte Idioten, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal wenigstens unsere Folgennummern richtig aufzuzählen. Ja, Folge also, 26.
Solange wir es richtig aufschreiben, passt es ja auch. So, wir sitzen weiterhin zusammen. Ich freue mich. Wir hatten eine sehr schöne und emotionale letzte Folge. Da sind wir beide, glaube ich, auf so ein paar Punkte gekommen, wo wir nicht mit gerechnet hätten.
Auf jeden Fall. Also ich hatte sehr stark so ein Free-Flowing-Gefühl irgendwie. Also wir hatten ja Notizen und gerade du hattest auch irgendwie dir einiges aufgeschrieben. Aber wir haben natürlich trotzdem da stark improvisiert, finde ich fast das falsche Wort, einfach irgendwie unsere Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Meldet uns auch weiter gerne zurück, wie ihr das fandet, ne? Also lieber Skript, lieber Gesabbel. Wir hatten, glaube ich, schon mal Umfragen dazu gemacht und es war so ein bisschen 50-50, was Leute wollten. Genau, jetzt gab es mal wieder ein bisschen Gesabbel. Wir haben es natürlich aber in dieser Emotionalität versäumt, den Schmock der Woche aufzunehmen, aber diesmal denken wir dran, versprochen.
Auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Schmock und, wenn ich richtig gehört habe, sogar einen Win der Woche.
Ja, und die haben sogar was miteinander zu tun. Der Teaser jetzt bleibt dran.
Okay, wunderbar. Ja, heute ist es so, dass du uns etwas ein bisschen mehr vorbereitet hast und bin gespannt, wo wir hinkommen. Ich finde es gerade ganz angenehm, kein Skript vor der Nase zu haben. Ansonsten sind wir beide ja guter Dinge, haben gerade noch was Leckeres gegessen. Und weil wir vielleicht als kleine Brücke von der letzten Folge so viel darüber sprachen, was so Sehnsüchte mit uns machen und was das mit den Menschen um uns herum macht, mit den Menschen, mit denen wir irgendwie organisiert sind, geht es ja auch darum, dass wir solidarisch miteinander mit sein sollten.
Ja, beim Verfolgen der gemeinsamen Sehnsüchte ist solidarisches Verhalten untereinander eine Grundvoraussetzung. Und nachdem wir beim letzten Mal über ein Gefühl geredet haben, das uns als Linke oft begleitet, umtreibt, antreibt und das mit S beginnt, machen wir heute einfach damit weiter. In der Alliteration, es geht heute um Solidarität. Und das ist kein Zufall, dass es darum geht, sondern das war, ja, wir haben uns gemeinsam auf das Thema geeinigt, aber es war in dem Fall mein Anstoß. Und zwar war ich zufällig, vielen Dank an den Genossen, wenn du es hörst, du weißt, wer du bist, fürs Mitnehmen. Ich war auf der Gala zu 100 Jahre Rote Hilfe in Hamburg und es war eine super, super schöne Veranstaltung. Und
war eine wilde Sause, hörte ich.
Es war eine wilde Sause. Es hat auch, also es gibt auch Berichte darüber. Bei der Roten Hilfe auf der Website gibt es einen Bericht und auch die Junge Welt hatten, also in der Jungen Welt ist ein Artikel zu der Gala erschienen. Lest ihn euch gerne durch. Ich finde, der fängt es gut ein. Und ja, es war eine total super, super schöne Veranstaltung, die ich so in der radikalen Linken nicht oft erlebe. Leute haben sich schick gemacht. Es war irgendwie, es gab super leckeres Essen. Es war total nett. Und es war für mich die Veranstaltung, also von den Veranstaltungen, die ich erlebt habe als Teil der radikalen Linken, war es die strömungsübergreifende Veranstaltung, die strömungsübergreifendste Veranstaltung, die ich je mitgemacht habe.
Und dann als strömungsübergreifender Podcast ein wunderbarer Aufhänger.
Stimmt.
Der wir dann doch immer noch sind, zum Glück.
Der sind wir und der wollen wir ja auch bleiben. Und ich glaube, eines der Gefühle, was uns einfach auch am stärksten verbindet, jetzt neben den geteilten Analysen und neben der Freundschaft, ist die Solidarität miteinander, oder?
Auf jeden Fall. Ist etwas, wo ich persönlich das schon früh kennengelernt habe, zum Glück. Habe auch Situationen erlebt, wo die Solidarität nicht funktioniert hat, leider. Das ist auch, gehört leider manchmal auch dazu.
Ist ja auch einer der größten Vorwürfe innerhalb der Linken. Also wenn dir jemand unsolidarisches Verhalten vorwirft, dann hast du aber verkackt.
Da wollte ich gerade sagen, dann ist die Kacke am Dampfen. Nee, Solidarität auch hat ja viele Ebenen, aber das vor allen Dingen auch als Konzept, Strategie und auch ja Basis für eigenes Handeln und für eigenen Aktionismus und Organisation zu haben, genau.
Und deswegen wollen wir heute was zum Thema Solidarität machen. Wie gesagt, diese 100 Jahre Rote Hilfe Gala war der Anstoß, aber wir reden heute ein bisschen abstrakter darüber.
Ganz kurz, die Rote Hilfe, für die, die es vielleicht nicht kennen und uns zuhören, ist eine strömungsübergreifende Solidaritätsstruktur. Es ist eine Hilfestruktur, die GenossInnen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.
Vom Staat verfolgt und kriminalisiert wurden.
In der Regel. Genau, und vor Gericht landen oder vor Gericht landen sollen, unterstützt, zum einen juristisch, beraterisch, allerdings auch ganz konkret finanziell dabei, denn dieser ganze Gerichtsgedöns ist immer relativ teuer. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, schaut doch gerne mal auf deren Website direkt vorbei. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann hopp hopp, liebe Genossinnen, werdet Mitglied und reiht euch in die Solidarität der Roten Hilfe ein.
Genau, die Rote Hilfe ist bis heute die größte linksradikale Organisation Deutschlands. Mit Abstand die mitgliederstärkste Organisation, die wir haben in unserer Bewegung. Und auch eine der wichtigsten, würde ich sagen. Und die Rote Hilfe ist vor ein paar Jahren ja nochmal stärker in die Presse gekommen, weil Horst Seehofer in seiner Funktion als Innen- und Heimatminister der Meinung war, die verbieten zu müssen. Und das war ein ziemliches Eigentor. Die Rote Hilfe hat seitdem Mitglieder und Finanzen wie sehr lange nicht mehr, weil eben viele Leute auch deswegen aus Solidarität in die Solidaritätsorganisation eingetreten sind. Und genau, also wenn ihr euch in irgendeiner Form als links, müsst euch nicht mal als revolutionär verstehen, wenn ihr einfach nur solidarisch sein wollt mit Leuten, die für eine bessere Welt kämpfen, dann werdet Mitglied der Roten Hilfe. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr nicht so viel Kohle habt, für weniger Geld da monatlich Mitglied zu sein und trotzdem die Genossin zu unterstützen. Das war der Werbeblock. Timo, wann hast du das letzte Mal Solidarität erlebt?
Im politischen Sinne oder im privaten?
Kannst du ja aussuchen.
Also ich habe tatsächlich Solidarität im privaten Sinne in letzter Zeit erlebt, weil es bei mir privat ja viel auf und ab in den letzten Monaten ging. Und ich würde das auch bewusst Solidarität nennen, denn gerade in so Zeiten, wo es vielen Leuten irgendwie nicht so gut geht oder wo einfach viel los ist, viele Leute auch trotzdem mit Lohnarbeit oder auch nicht beschäftigt sind, ist es nicht unbedingt immer selbstverständlich, dass Leute dann für einen da sind, wenn einem nicht so gut geht oder wenn man an einfach ja, schwierigen Stellen ist und irgendwie nicht so richtig weiterkommt. Deswegen, da würde ich sagen, habe ich von meinen FreundInnen, inklusive dir übrigens, lieber Genosse, Solidarität erfahren. Und ich überlege gerade, boah, politisch? Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, konkret.
Kannst ja noch mal ein bisschen nachdenken. Ja. Ich kann dir mal meine letzte Solidaritätserfahrung schildern. Ich würde sagen, ganz konkret war es bei mir eine Mischung aus Politischem und Sozialem und das hat auch was mit der Roten Hilfe zu tun. Und zwar, du hast ja gerade schon über die finanzielle Unterstützung durch die Rote Hilfe geredet. Die Rote Hilfe ist im Moment ja vor allem als Gefangenen und von Repressionen betroffenen Unterstützungsorganisation bekannt, hat aber historisch in den 20er Jahren, 30er Jahren innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, der kommunistischen im Speziellen, ja auch Leute einfach finanziell in Notsituationen unterstützt, wenn sie nicht genug Kohle für Miete und sowas hatten. Das ist im Moment nicht unbedingt Teil ihrer Aufgabe, auch wenn das in Härtefällen gemacht wird, gerade bei größeren Prozessen. Aber ich habe eine ähnliche Unterstützung durch meine Genossinnen und Freunde jetzt in den letzten Monaten vor allem erfahren, weil ich in einer finanziellen Zwangslage mich befand oder befinde und es da vollkommen selbstverständlich war, dass Leute mir angeboten haben, Dinge einfach zu übernehmen, finanziell, wo es mir teilweise sogar sehr schwer gefallen ist oder immer noch schwerfällt, das anzunehmen, weil wir das einfach nicht lernen, weil das nichts ist, was wir in dieser kapitalistischen Welt anerzogen kriegen, dass man das machen kann, also dass man das annehmen kann, einfach so. Aber ich finde, das ist eine Vermischung und das ist etwas, was gerade in unserer Klasse einfach super wichtig ist, weil wer kennt nicht jemanden, der mal zwischendurch irgendwie arbeitslos ist oder der Schulden hat wegen einem Unfall oder warum auch immer. Und da finde ich es Solidarität, wenn sie organisiert stattfindet, noch besser. Aber auch schon, wenn sie im, ich sag mal, im kleinen, im privaten Rahmen, vor allem unter Genossinnen stattfindet, sehr, sehr, ja, einfach zentral. Und das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, das so zu haben.
Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Und da muss ich direkt dran anknüpfen, weil da fällt mir sehr wohl was ein, was mir widerfahren ist. Ein ganz lieber Genosse und ein Freund auch, ein Freundgenosse, Shoutout an dich, du weißt, wer du bist, hat mir nämlich auch Schulden erlassen, die ich mal aufgrund von Armut gemacht habe. Und er sagte ganz konkret, pass auf, ich war in den letzten Jahren nicht in der Lage, so viel politischen Aktivismus zu machen wie du. Du hast in der Zeit irgendwie deinen Aktivismus machen können und deswegen musst du mir dieses Geld nicht zurückzahlen.
Mega korrekt.
Und das ist eine sehr praktische, sehr korrekte Form von Solidarität, die mir nämlich ermöglicht hat, jetzt auch weiterhin aktiv zu sein und nicht noch zusätzlich extra viel Lohnarbeiten zu müssen, um solche Schulden zum Beispiel abzubezahlen. Das ist nicht selbstverständlich. Und umgekehrt hoffe ich, lieber Genosse, melde dich, wenn das nicht so war, hatte dieser Genosse auch tatsächlich ein bisschen Ärger vor Gericht. Und ich konnte ihn, glaube ich, moralisch doch hoffentlich auch solidarisch unterstützen dabei. Wir haben viel darüber geredet. Und denn der Austausch über sowas kann auch eine Form von Solidarität sein, die Leute nämlich nicht alleine damit zu lassen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank für die Beispiele. Wir haben jetzt vorher keine Umfrage gemacht, aber wenn ihr irgendwie coole Beispiele gerade von politischer Solidarität habt, dann teilt sie auf jeden Fall, dann gehen wir beim nächsten Mal nochmal drauf ein, weil das ja auch einfach eine der Sachen ist, die unsere Bewegung ja verbindet und auch ausmacht. Insofern, wenn ihr da irgendwie coole Beispiele habt, dann schreibt uns das gern. Aber was ist Solidarität überhaupt? Wir fangen jetzt mal so ein bisschen hier mit dem inhaltlichen Teil an. Woher kommt Solidarität? Was bedeutet das? Ich will jetzt hier gar nicht so lange auf das Wort eingehen, aber ne, wo kommt das Konzept her? Ich verweise auf die Genossenschaftlichkeitsfolge, die wir gemacht haben. Da sind ein paar Themen ähnlich und auch die Struktur der Folge ist ein bisschen ähnlich. Darum, wenn ihr die Folge kennt, dann ist das hier vielleicht nochmal, geht den Teil nochmal drüber hinaus oder ist irgendwie nochmal ein Callback auch. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann hört sie gerne nochmal nach. Solidarität ist erstmal, und das finde ich wichtig festzustellen, am Anfang kein ausschließlich linker Begriff. Also du musst nicht links sein, um Solidarität zu üben und nur weil Menschen sich solidarisch zueinander verhalten, sind sie noch nicht links. Da kommen wir später nochmal drauf, was der Unterschied dann quasi dabei ist. Das Wort an sich kommt erstmal, ist jetzt keine große Überraschung, vom lateinischen solidus, also fest, solid, solide. Das ist die gleiche Wort.
Linksjugend.
Ja, das ist die gleiche Wurzel, ne? Also solidarisch, solide ist hat den gleichen Wort, die gleiche Wortherkunft. Und ist tatsächlich auch aus dem römischen Recht irgendwann in den Code Napoleon, also das französische Recht nach der Revolution, dann übernommen worden. Wir haben in der Köln-Folge kurz über die teilweise auch fortschrittliche Bedeutung von Napoleon im europäischen Kontext geredet. Also genau, es gab den Solidaritätsbegriff, nicht mit dem gleichen Wort, aber mit der gleichen Bedeutung schon im römischen Recht, wo es einfach dafür stand, dass Leute gemeinsam für etwas quasi haftbar sind oder waren. Und das setzt sich dann eben auch in den napoleonischen Code, Justizcode quasi in die Gesetzgebung fort und findet darüber tatsächlich aber auch dann den Weg in philosophische Debatten, so der europäischen Aufklärung, Enlightenment. Und eben dann auch seinen Weg in philosophische Debatten jetzt in Deutschland. Ne? Also das ist so der Solidaritätsbegriff, wie wir ihn heute kennen, kommt mal wieder, wie so vieles in Europa aus dem 19. Jahrhundert, hat eine Vorgeschichte bis in die Antike, aber so in der heutigen Verwendung kommt er eben daher. Und grundsätzlich meint Solidarität erstmal ein Bewusstsein über gemeinsame Interessen und Bedürfnisse, aus dem ein kollektives Gefühl entsteht. So ganz, ganz basal.
Da muss ich direkt an unsere letzte Folge denken, Sehnsucht, weil ähnliche Gefühle und Strukturen oder auch an unsere Genossenschaftlichkeitsfolge finden sich ja da auch sofort wieder. Da muss ich direkt dran denken und klingt beinahe wieder auch, ne, nicht universell, aber ja, auf eine gewisse Art und Weise halt schon, was so Zwischenmenschlichkeit angeht.
Ja, und also ich habe es mir tatsächlich auch aufgeschrieben hier, ne? Also dieses kollektive Gefühl kennen wir ja wahrscheinlich alle, so oder so. Und darum meine ich, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Linkes oder so. Also Solidarität meint eben so von der Grundbedeutung erstmal dieses Bewusstsein über das gemeinsame Interesse und die Bedürfnisse. Und dann im weiteren Sinne, wenn ich solidarisch handle, kann es auch bedeuten, dass ich bereit bin, meine eigenen Interessen, meine subjektiven Interessen vielleicht ein Stück weit zurückzustellen, in dem Wissen darum, dass ich gemeinsame Interessen vertrete und die mir langfristig sozusagen irgendwie diese gemeinsamen Interessen dann auch wieder in der Erfüllung meiner ganz eigenen Interessen helfen können. So. Und ich glaube, das ist was wir alle ganz gut kennen, so dieses, okay, in dem Fall nehme ich mich mal zurück, in dem Fall in Anführungszeichen opfere ich vielleicht etwas, einen finanziellen Vorteil oder eine, ja, was auch immer, eine Möglichkeit, irgendwie ich überlasse jemandem irgendwie meinen Platz oder meine Ressourcen.
Lasse mal einen Spieleabend ausfallen, weil ich irgendwie erstmal was anderes mache, weil, ja, was auch immer.
Ja, weil jemand sich halt in Gefahr befindet oder Probleme hat oder ich halt irgendwo anders halt hinkommen muss, um jemandem zu helfen. Und gerade im politischen Aktivismus ist das, glaube ich, was. Also zum Beispiel eine Solidaritätsreise irgendwo hin. Ich opfere meine Zeit, ich fahre irgendwie an einen anderen Ort, ich unterstütze dort eine Bewegung, die irgendwie davon profitiert, dass ich da war. Das bringt mir selber vielleicht nicht viel außer einem guten Gefühl, aber ich mache es halt trotzdem. Und ich mache es auch nicht unbedingt wegen des guten Gefühls, was ich dadurch kriege, sondern weil ich mir bewusst bin über die Wirkung, die ich damit erziele.
Also auch ganz schön, kann ganz schön mächtig sein.
Extrem mächtig und also die Rote Hilfe hat als Schlagwort den Satz, Solidarität ist eine Waffe und das kann sie, glaube ich, auch sein und ja, also es ist, das Gefühl der Solidarität ist nicht unbedingt das Entscheidende, aber eben die Handlung, die daraus erwächst, kann sehr mächtig sein.
Ja, und es gilt ja von innen nach außen und von außen nach innen auch. Also mir fällt auch gerade der Spruch ein, getroffen hat das eine, gemeint sind wir alle. Das ist, wäre dann der Fall von außen nach innen. Ne? Da hat es von außen, was auch immer, eine Person getroffen mit Repression zum Beispiel oder mit einem Unfall oder mit was auch immer. Und dann entsteht oder dann wird die Solidarität von innen aktiv. Oder wir können auch grundsätzlich für eine Aktion von innen heraus solidarisch werden, damit die überhaupt stattfinden kann zum Beispiel.
In dem Sinne, und ich glaube, man merkt das schon so ein bisschen, also wir haben jetzt hier diese linken Beispiele oder diese Beispiele aus der Bewegung, aus dem politischen Kampf. Alle diese Beispiele haben auch ihren Niederschlag einfach im Alltag. Und ich glaube, da ist relativ wichtig, nochmal zu benennen, oder da finde ich relativ wichtig, Solidarität ist zunächst auch einfach ein Grundpfeiler menschlicher Existenz. Keine Gesellschaft kommt ohne solidarisches Verhalten aus. Also wenn ich mich komplett unsolidarisch verhalte, dann kann ich nur als Individuum existieren und ich kann natürlich auf die Solidarität anderer mit mir setzen und nichts zurückgeben, aber das funktioniert in den meisten Fällen nicht lange. Oder das funktioniert nur, wenn ich sehr viel Machtressourcen habe, irgendwie mit denen ich dieses Verhalten quasi erzwingen kann. Und dann ist es kein solidarisches Verhalten, dann ist es kein gegenseitiger Prozess. Aber keine Gesellschaft kommt ohne solidarisches Verhalten an ihrer Basis aus. Und das gilt auch für den Kapitalismus. Und das ist, finde ich, ein relativ starker Widerspruch in sich, weil kapitalistisches Wirtschaften ist ein Widerspruch zum Prinzip der Solidarität. Aber trotzdem ist der Kapitalismus in seiner Gesamtstruktur, aber auch in seinen ganz konkreten Ausformungen auch irgendwie, also jeder Chef ist ja darauf angewiesen, dass sich die Mitarbeiter untereinander, Mitarbeiterinnen, solidarisch untereinander verhalten.
Also ist Solidarität auch immer eine Form von gegenseitiger Hilfe?
Ich würde sagen, nicht immer, aber gegenseitige Hilfe entspringt, also muss, glaube ich, aus einem Gefühl der Solidarität entspringen, wenn sie nicht aus einem reinen Handel sozusagen entspringt. Aber dann ist es nicht wirklich gegenseitige Hilfe, könnte man vielleicht auch sagen, sondern es ist irgendwie ein Austauschprozess. Aber genau, also gegenseitige Hilfe, auf diese gegenseitige Hilfe ist der Kapitalismus angewiesen, in der Hausarbeit, in der Altenpflege und so weiter. Ne? Also wir haben das, ich glaube, wir haben das in der Lohnarbeitsfolge mal Alltagskommunismus genannt, oder das ist nicht unsere Erfindung, aber wir haben das Wort da benutzt. Es gibt eine gewisse solidarische Grundhaltung, die viele Menschen erstmal pflegen, sei es in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, die eigentlich mit dem Kapitalismus sehr schwer zu vereinen ist, aber die der Kapitalismus trotzdem braucht, um zu funktionieren.
Das, was viel und allgemein unter Care-Arbeit zum Beispiel läuft und oft immer noch an Frauen und Flinters halt hängen bleibt und eben nicht von allen tatsächlich getragen wird, sondern dann auch noch auf eine bestimmte Gruppe, ja, abgeladen wird.
Genau, und da haben wir quasi ein Beispiel für solidarisches Verhalten, das letztlich in jeder Gesellschaft, ne, mal mehr, mal weniger, anhand von unterschiedlichen Parametern sozusagen organisiert wird, aber das grundsätzlich einfach wichtig ist für alle Gesellschaften. Solidarität ist aber außerdem, und darüber reden wir jetzt heute, ein Prinzip fortschrittlicher und linker Bewegung.
Ich wollte gerade sagen, weil es gibt ja diese Form von gegenseitiger Hilfe bzw. Solidarität, die aus einem gewissen Zwang heraus entsteht, weil sonst gewisse Dinge nicht laufen. Aber ich höre raus, man kann sich auch ganz bewusst dafür entscheiden, das als Konzept zu fahren.
Aus der Französischen Revolution gibt es den Slogan Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und weil die Pariser Kommune so viel geiler war als die bürgerliche Französische Revolution, nein, das hängt natürlich zusammen, aber genau, weil die Pariser Kommune einfach der erste sozialistische Aufstand in Europa war, wurde dort die Parole Freiheit, Gleichheit, Solidarität verwendet. So, also ne, von der Brüderlichkeit, die geschlechterspezifisch ist und vielleicht auch so einen gewissen, so einen patriarchalen, männerbündischen irgendwie Anklang hat, ist dann eben schon 1871 übergegangen worden zur Formulierung der Solidarität. Und weißt du, wer diese Formulierung bis heute als Leitspruch führt?
Nein. Also ich müsste es wissen, ne? Verdammt.
Nein, du müsstest es nicht wissen. Ich wusste es nämlich auch nicht. Die SPD.
Ach, hau doch ab. Ach nein, nein.
Also hier, pfui. Also hier sehen wir die Solidarität und das ist auch ein Problem mit dem Begriff. Solidarität ist neben Freiheit wahrscheinlich einer der am stärksten verwässerten politischen Begriffe.
Ja klar, die Faschos laufen auch rum, Solidarität mit Ursula Hitler, nein, also Ursula hier, Holocaust-Leugnerin. Ja klar, ich wollte ihren Namen extra nicht sagen.
Achso, sorry, mein Ding. Also Solidarität und Freiheit sind, glaube ich, so Begriffe, die sehr, sehr stark verwässert werden. Gerade in dieser politischen Bedeutung. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal irgendwie nachgeguckt, wer eigentlich diesen Begriff benutzt und unter anderem benutzt ihn die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Also eine Initiative, die sich auf die Fahne geschrieben hat, diesen Kapitalismus nach irgendwie deutschen Prinzipien zu unterstützen, zu erneuern, irgendwie ein Think Tank dafür zu sein. Das ist natürlich komplett absurd. Aber auch diese Leute schreiben sich den Begriff auf die Fahne, weil sie in ihrem Verständnis irgendwie davon ausgehen, dass es A, ein Begriff ist, den Leute erstmal gut finden und B, irgendwie auch denken, also das würde ich ihnen jetzt auch nicht absprechen, dass sie das wirklich denken, dass in ihrem Verständnis von Gesellschaft irgendwo Solidarität einen Platz hat.
Klar, ne, das gibt es ja mit vielen Worten und Begriffen und auch dann Konzepten, die irgendwie übergreifend sind, die kann man ja nicht immer nur für sich alleine pachten vom Ding her. Sehnsucht ist ja auch, dachte ich gerade noch, so eine Sache, nicht nur linke Menschen haben Sehnsüchte. Das ist was irgendwie sehr, sehr tief Menschliches und das haben natürlich auch andere und das dürfen auch andere Menschen vom Ding her haben. Aber ja, wir wollen ja ein bisschen mehr über dieses doch eher politische Konzept, wie du auch sagst, sprechen. Sprechen wir mehr darüber, nicht über die SPD.
Grundsätzlich ist aber natürlich die SPD auch entstanden aus der historischen sozialistischen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung.
Du meinst der Arbeiterverräterbewegung?
Heute wird
SPD-Bashing betrieben.
Kann man jeden Tag machen, alles gut. Also sie kommt ja aus der gleichen Tradition und sie hat sich natürlich irgendwie diesen Slogan auch angeeignet. Und das Solidaritätsverständnis der Arbeiterbewegung historisch ist eines der Klassensolidarität, also der Solidarität unter Menschen, die gleichermaßen oder in sehr ähnlichem Umfang eben aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit ausgebeutet und unterdrückt werden. Und ist auch ein Verständnis der internationalen Solidarität. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu Solidaritätsbegriffen, die sich im Alltag ja sehr oft an so nationalen Grenzen halt verschieben. Ne? Also ja, links oder rechts ist doch egal, Hauptsache Deutscher und so. Kaiser Wilhelm hat gesagt, ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Deutsche. Das ist eine ganz andere Solidargemeinschaft, die da konstruiert wird. Aber für uns ist es eben Klassensolidarität und es ist vor allem auch internationale Solidarität. Und dann würde ich anfangen mit der ersten Form der Solidarität, die ich hier mitgebracht habe.
Ich dachte gerade nur ganz kurz noch so, klar, hoch die internationale Solidarität. Also ob jetzt inter- oder antinational, das sei erstmal dahingestellt, aber hoch die Solidarität und zwar mit allen Kämpfenden weltweit.
Genau.
Ja. Sorry, ja, jetzt habe ich unterbrochen.
Aber du hast ja recht, ich finde es ja auch total wichtig, irgendwie zu sagen, wir sind ja immer noch in derselben Tradition und unser Solidaritätsbegriff kommt daher. Ne? Also die Forderung nach internationaler Solidarität ist kein irgendwie Produkt der 2000er und irgendwie der Kämpfe in Kurdistan oder der 80er und der Kämpfe in Lateinamerika, sondern ist ein Prinzip, das mindestens bis ins 19. Jahrhundert auf die Arbeiterinnenbewegung halt zurückzuführen ist.
Findet sich ja auch in unserer Lucy Parsons-Folge wieder.
Zum Beispiel, und ich finde, ein sehr schönes Beispiel für internationale Solidarität ist, dass es während der Hungersnot in Irland im 19. Jahrhundert gab es eine Gruppe Indigener in den USA, die die von dieser Hungersnot mitbekommen haben, korrekt analysiert haben, das ist ein Produkt des britischen Imperialismus. Darunter haben wir auch mal gelitten, wir hatten auch mal eine Hungersnot und dann mit ihren wirklich bescheidenen Mitteln Gelder gesammelt haben, dann, um die irische Bevölkerung, die halt unter dieser kolonialen Ausbeutung in dem Fall gelitten hat, finanziell zu unterstützen. Und irgendwo in Irland steht bis heute eine Statue irgendwie für diesen Akt der internationalen Solidarität.
Krass. Das ist dann eine abgefahrene Geschichte.
Also internationale Solidarität ist kein neues Phänomen. So, jetzt
und sie
aber
ist real.
Und das sie ist, und das ist und ja sie auch. Macht, und sie macht einen realen Unterschied. Kommen wir zur ersten Form der Solidarität. Solidarität als gegenseitige Unterstützung, Grundprinzip sozialistischer Gesellschaftsvorstellung. Dieser ja relativ bekannte Satz aus dem klassischen Marxismus, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, ist im Endeffekt nichts anderes als oder bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als eine gemeinsame Lebensweise so aufzubauen, dass weder die Herkunft noch, und da würde ich jetzt sagen, differieren wir vielleicht ein bisschen von ganz klassischen sozialistischen Vorstellungen, also weder die Herkunft noch die an irgendeiner Norm gemessene Leistung sollte über den Zugang zu Ressourcen entscheiden, zu gesellschaftlichen Ressourcen, Essen, Wohnen, Kultur, Freizeit, Krankenverpflegung, der ganze Bums. Stattdessen wird durch das Erkennen eines geteilten Interesses sowie die Anerkennung der Unterschiedlichkeit von Menschen, einfach eine temporäre Solidarität oder nicht nur temporär, sondern eine generelle Solidarität eben gefordert und dann auch hoffentlich umgesetzt.
Also eine, die bleibt, ne? Die dann quasi auch immer dann greift, wenn sie nötig ist.
Genau, und das ist im Grunde genommen, du hattest es ja am Anfang gesagt, ist Solidarität gegenseitige Hilfe, in diesem Verständnis schon. Diese Solidarität, und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, weil wir letztes Mal auch über die Verbindung von Gefühlen und Strategie gesprochen hatten bei Sehnsucht, diese Solidarität ist natürlich auch ermöglicht das Zusammenkommen über inhaltliche oder strategische Unterschiede hinweg.
Nee, voll. Und gegenseitige Hilfe, auch ein Grundprinzip des Anarchismus und ist etwas, was wir alle im besten Fall eben schon erfahren haben und das im besten Fall auch strömungsübergreifend an der Stelle nochmal.
Genau, und da ist die Rote Hilfe ein gutes Beispiel, da gibt es auch andere gute Beispiele, temporäre Bündnisse irgendwie zur Verhinderung von Nazi-Aufmärschen und so weiter. Aber sie kann eben auch die Einbindung von externen Kräften ermöglichen. Externe Kräfte klingt jetzt sehr, sehr abstrakt. Also im Endeffekt ist es möglich, über das Gefühl der Solidarität Menschen zu einem Teil von politischen Kämpfen zu machen, die es sonst vielleicht nicht gewesen wären. Gerade die Mitgliedschaft in so einer Unterstützungsorganisation für Gefangene oder für Hungernde oder was auch immer, ist natürlich was, damit spielt der bürgerliche Staat ja auch total stark. Also das, ne, das, dieses generelle Gefühl von dem Wunsch, etwas Gutes zu tun, karitatives Handeln, Wohlfahrt, so ne, Wohlfahrtsorganisationen zu unterstützen, ist, glaube ich, also das ist nach wie vor eine der Sachen, wo man Menschen am meisten oder am leichtesten mit irgendwie davon überzeugen kann, hier irgendwie Geld auszugeben.
Man muss auch direkt an diese komischen Fernsehsendungen denken, wo dann Deutschland sammelt Geld für Kinder, für die Hochwasseropfer oder für, genau, für die Menschen, die im Ahrtal ihr Zuhause verloren haben. Klar, da wird dann auch ja, von behördlicher, staatlicher Seite aus auch zur Solidarität aufgerufen. Obwohl da ja auch, gerade, wir sprachen immer mal wieder über das Ahrtal, ne, da, wo wir gesehen haben, dass Menschen aus ganz Deutschland auch ohne Aufruf des Staates einfach selbstständig Solidarität geleistet haben, indem sie einfach hingefahren sind, übrigens auch linke Gruppen unter anderem. Ja, um dann die Solidarität auch praktisch werden zu lassen.
Solidarität muss praktisch werden und sie kann aber eben auch ein Anknüpfungspunkt sein, weil das Gefühl der Solidarität, dass ich erstmal, ich glaube, es ist leichter, ein Gefühl der Solidarität aufzubauen, zum Beispiel mit den Opfern von Polizeigewalt. So bei der RAF war das damals ein Riesending, ne? Dieses so klammheimliche Sympathien. Irgendwie, du fandst jetzt vielleicht, die Ziele fanden jetzt nicht alle gut, aber jetzt Isolationshaft will halt auch niemand und so, ne? Also das ist so ein bisschen
der Sympathisantensumpf. Sorry, das Wort ist einfach zu geil.
Also die Sympathien mit von etwas Betroffenen, also die Sympathien mit Personen, die von Ungerechtigkeit betroffen sind, kann dich zu solidarischem Handeln bewegen.
Und nicht nur die Personen, die von etwas betroffen sind, sondern auch die Personen, die dagegen handeln wollen. Das ist ja auch nochmal ganz entscheidend. Also nicht alle Menschen, die von etwas betroffen sind, sind ja nur Opfer, sondern viele wollen ja auch ganz klar sich wehren. Und auch so, naja, okay, das geht jetzt zu weit mit dem, wenn man in den Zweiten Weltkrieg reinguckt, aber nee, also dass es durchaus ja auch Menschen gibt, die genau gegen diese Ungerechtigkeit handeln und auch genau gerade dafür, für dieses Handeln Solidarität erfahren können, geht manchmal sogar miteinander einher, ne? Es sind manchmal dieselben Personen, die unterdrückt sind und dann sich wehren oder Menschen, die vielleicht aus einer etwas privilegierteren Position heraus sich trotzdem auch ins Handeln begeben und dafür Solidarität bekommen.
Genau, und ich glaube, die Rote Hilfe ist da wieder ein ganz spannendes Beispiel, weil die Rote Hilfe übt erstmal Solidarität, die Rote Hilfe ist aber auch ihrerseits Opfer von staatlicher Verfolgung und fordert ja auch wieder Solidarität ein und wird dafür dann auch wieder von anderen Kräften irgendwie in der Bevölkerung möglicherweise oder teilweise auch tatsächlich unterstützt. Ne? Also es ist ja nicht, Solidarität ist keine Einbahnstraße und Solidarität ist auch nicht einfach nur A hilft B und das war's dann, sondern es ist ein wesentlich komplexerer Prozess. Aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass gerade ein Gefühl von dem Willen zur Unterstützung etwas ist, was Leute irgendwie in den politischen Kampf auch einfach führen kann. So, und das soll jetzt nicht instrumentalisieren klingen. Ich finde, das ist bei mir sicherlich bis zu einem gewissen Punkt auch passiert. Ich finde das gut, ich finde das nicht schlecht, sozusagen.
Ich glaube, wenn es um so Situationen geht, wo man einfach wirklich Hilfe braucht, wenn du am Boden liegst, wenn du Gewalt erfahren hast und dann eben nicht alleine gelassen wirst, strukturell und auch emotional zum Beispiel nicht, dann ist das ganz wichtig. Und wenn du das erlebt hast, dann ist es auch noch viel einfacher, das selber auch zu geben, um diese Selbstermächtigung, die da drin auch steckt, irgendwie praktisch und erlebbar auch für sich selber trotzdem zu machen. Ich finde, es ist ein unglaublich guter Weg und ein gutes Mittel, selbstwirksam zu sein. Also wie praktisch Solidarität eben aussehen kann. Ja.
Und weil du gerade gesagt hast, jemandem aufzuhelfen, da hätte ich tatsächlich noch ein kleines persönliches Beispiel für Solidarität, die gar nicht was mit Politik unbedingt zu tun hat, aber wo ich finde, wo man versteht, wie das Phänomen einer Schicksalsgemeinschaft sozusagen, also eine Gemeinschaft, in die du dich freiwillig oder unfreiwillig ist erstmal legal hineinbegibst und mit der du halt ein Interesse oder ein gemeinsames, ja, gemeinsames Erlebnisbedürfnis in dem Moment teilst. Du kennst es sicherlich, du bist ja auch ein alter Musikhead. Wenn du im Moshpit bist und halt fällst, so, dann helfen dir halt, wenn es ein gutes Konzert ist, bei den guten Shows, helfen dir wahrscheinlich mehr Leute auf, als irgendwie in der Crowd sind, so. Also wie oft mir dann irgendwie 10 Leute unter die Arme und unter die Hände und so gegriffen haben und mich wieder hochgezogen haben.
Du kommst schneller hoch, als du gefallen bist.
Ziemlich sicher. Und irgendwie alle schirmen dich ab und so. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was bei Demonstrationen auch immer sehr schnell passiert. Wenn jemand fällt, ist die Aufregung sehr groß. Leute kommen, schirmen die betroffene Person im besten Fall vor der Polizei ab, helfen sich auf, ziehen einen irgendwie vielleicht raus, wenn man verletzt wurde. So. Und das ist für mich ganz, ganz praktische Solidarität.
Wo ich auch direkt wieder dran denke, ist, dass anders, also es geht ja nicht um so einen Handel, so ich tue dir was Gutes oder ich helfe dir und deswegen musst du mir helfen, sondern es ist ja eher so ein, ist es dann ein moralisches Prinzip auch, frage ich mich gerade, weil ich bin ja schon, also echt sauer und finde das auch politisch verwerflich, wenn sich jemand mir unsolidarisch gegenüber verhält, dann denke ich mir, also wenn du nicht wirklich sehr gute Gründe, also entweder brauchst du einfach eine gute, in Anführungszeichen, Ausrede oder du bist verhindert oder ansonsten bist du einfach ein unsolidarisches, ne? Und so weiter. Also ist halt so ein bisschen die Frage, boah, das wird halt relativ schnell auch so ein bisschen moralisch aufgeladen, oder?
Es wird auf jeden Fall moralisch aufgeladen und ich glaube gerade so diesen ersten Punkt jetzt mit Solidarität als gegenseitige Hilfe und Unterstützung hat einen starken moralischen Charakter und ich glaube, das ist ja auch etwas, woran Hilfsorganisationen von der Roten Hilfe bis zu irgendwie, keine Ahnung, Caritas oder so, ja auch einfach appellieren, ne? Also das ist ja die Ansprachemethode, um zu sagen, ey, du willst ja auch nicht, dass es jemandem schlecht geht irgendwie so. Sei mal vielleicht noch ganz, ganz abstrakt gedacht, sei mal ein guter Christ oder so und mach hier mal Nächstenliebe so. Das ist ja, also das greift ja bis heute, das greift auch in der säkularen Gesellschaft, in der Religion keine große Rolle spielt, greift dieses moralische Prinzip, glaube ich, trotzdem. Und ich finde, ja, es ist kein Handel, aber es ist schon, also Solidarität, würde ich sagen, du setzt irgendwo abstrakt schon voraus, dass dir halt dann auch jemand hilft, wenn du in der gleichen Situation bist. Und das ist aber das Schöne, du kannst es auch voraussetzen, weil es so oft dann funktioniert.
Gerade wenn es dann um politisch gleich mehr oder weniger Gesinnte geht.
Und dazu kommen wir gleich, aber erst hören wir einen Song.
Solidarity forever. Shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever.
Ein schöner Song.
Das finde ich auch. Und bevor wir jetzt weitermachen, Timo, mit wem sind wir denn nicht solidarisch?
Mit dem Schmock der Woche. Diesmal das LKA Niedersachsen, die Berliner Polizei und die Ministerin für irgendwas mit Innereien und Heimat. Nancy Faeser, aka Antifaschismus des Staatsräson, bla bla bla. Und Schmock der Woche, Taz-Autorin Celine Weimar-Dittmar, Patrick Stegemann und der Liberalo-Hipster-Journalist Keschrau Berosch. Diese Schmocks oder die Zen-Schmocks ist es gelungen, ein vermeintliches Mitglied der dritten RAF-Generation Daniela Klette ausfindig zu machen und festnehmen zu lassen, nach über 30 Jahren Leben, ja, Untergrund kann man ja nicht sagen, sondern in Berlin einfach, so fertig.
Berlin bleibt Untergrund.
Ja, also während die Faschos über 600 an der Zahl mit offenen Haftbefehlen fleißig weiter Pläne schmieden, Menschen zu deportieren und zu ermorden, die Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte einen neuen Höchstwert erlangt haben und die Cops auch bis zu 15 Leute im Jahr umbringen, fällt diesen Leuten nichts Besseres ein, als mit einem unglaublichen Druck die RAF-Rentnerin zu verfolgen. Sorry, Dani ist nicht böse gemeint. Den Druck, die Ambition hätte ich gerne mal bei Verfolgung von NS-TäterInnen und dem NSU und NSU 2.0 und vielen anderen gesehen. Aber das hier ist kein Appell an den Staat und seine Schergen, ihren Job richtig zu machen. Mit diesem ist einfach nichts zu machen und zu gewinnen und deshalb müssen wir uns davon verabschieden, dass sowas geschehen könnte. In diesem Sinne, Freiheit und Glück für alle, die unterwegs sind, abgetaucht sind, Freiheit für alle Antifas, Freiheit und Glück für alle politischen Gefangenen und auch Solidarität.
Und ich knüpfe mit dem Win der Woche gleich an, denn wir müssen uns an dieser Stelle kurz entschuldigen, wir haben in der letzten Folge eigentlich schon angekündigt, dass wir drüber reden und haben es dann in der Emotionalität der Sehnsucht leider vergessen. Aber ein Genosse hat mir aus Berlin, aus dem Tagesspiegel, zum Glück den Artikel, der hinter der Paywall hängt, zur Festnahme von Daniela geschickt. Vielen Dank, du weißt, wer du bist. Ich lese dir das, den Ausschnitt vor. Also es geht um die Festnahme. Ein ahnungsloser Bewohner des Nachbarhauses ist fassungslos, als er erfährt, dass er neben der gesuchten RAF-Terroristin gewohnt hat. »Da habe ich jahrelang neben der Genossin gewohnt. Das gibt's ja nicht«, sagt er und verabschiedet sich mit der Parole »Rotfront«.
Held, Ehre, Ehre.
Ja, also Berlin kann auch noch cool sein, Leute. Der Schmock der Woche geht an die Bullen und der Win der Woche geht an den stabilen und traditions- und klassenbewussten Genossen. So, nach diesem Schmock und dem Berliner Giga-Chat, der extrem schlagfertig auf die Presse reagiert hat, machen wir weiter mit dem Inhalt für heute. Wir haben jetzt eben über Solidarität als gegenseitige Hilfe gesprochen. Man kann das nicht alles so klar trennen. Ich habe es jetzt mal im Interesse des Podcasts und der Analyse so ein bisschen getrennt. Der nächste Punkt, die nächste Form der Solidarität, über die ich reden möchte, ist Interessensolidarität. Und die Interessensolidarität bildet nach meinem Verständnis die eigentliche Grundlage der Solidarität innerhalb der Arbeiterbewegung historisch beziehungsweise des politischen bewussten Proletariats generell. So. Wir haben ein gemeinsames Schicksal als Klasse. Wir haben dadurch Nachteile, deren Abmilderung oder sogar Überwindung und der Wunsch nach dieser Überwindung macht uns zu einer Gruppe mit kollektivem Interesse. So, wir leiden unter denselben Umständen, wir haben auch dasselbe Interesse daran, diese Umstände zu ändern. Aus dieser Erkenntnis heraus organisiert sich dann eine vielfältige Solidaritätspraxis. Im Optimalfall, und sie hat es historisch und auch aktuell ja getan. Also eine Gewerkschaft basiert ja letztlich auf genau dem Gedanken. Und ich möchte ein historisches Beispiel für so einen Entwicklungsstrang, wo nämlich dieser Gedanke herkam, wie er sich entwickelt hat und warum er sinnvoll ist, warum er auch im Kampf nutzbar ist, hier ein bisschen beleuchten. Das Beispiel ist die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung in den USA, am Beispiel der Kämpfe deutscher eingewanderter Arbeiterinnen und in dem Fall vor allem Arbeiter in Chicago. Und das ist ein Verweis auf die von Timo vorgetragene, angeleitete Folge zu Lucy Parsons und der Geschichte des 1. Mai.
Ich finde es spannend, dass wir doch immer mal wieder drauf zurückkommen.
Ja,
Chicago und so.
Du hast da bei mir auf jeden Fall den richtigen historischen Nerv getroffen. Ich habe Bock, mich weiter damit zu beschäftigen. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu viel, aber ich würde sagen, an diesem kleinen Byte hier, den ich gleich vortrage, von Geschichte sieht man ganz gut die dialektische Entwicklung des Solidaritätsprinzips in der Arbeiterbewegung.
Dialektik?
Indem es sich nämlich in einem Prozess der Widersprüche oder widersprüchlichen Ausgangsbedingungen dann eben zu einer neuen Form der Solidarität entwickelt hat innerhalb dieses Prozesses. Denn, ich mache einen kurzen Einblick in die Geschichte oder einen kurzen Einstieg, bis ins 19. Jahrhundert oder auch noch im 19. Jahrhundert war die Zugehörigkeit vor allem zum Beruf sehr bedeutend. In einer Zunft waren Meister und Gesellen gemeinsam organisiert. Die Lehrlinge gingen durch die Lehre, kennt das alle, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, in dem Wissen, dass auf eine Phase der Entbehrung der Eintritt in eine Solidargemeinschaft eben dann folgte. Ne? Also nach dieser Leidensphase warst du voll anerkanntes Mitglied einer Solidargemeinschaft. Hierbei handelte es sich um vertikale Solidarität, also von Solidarität, die sich nicht von oben nach unten, doch, die sich von oben nach unten erstreckt, sozusagen.
Also klar, die Meister nehmen ja die Lehrlinge auf und dann entwickelt sich das so weiter.
Genau, und die Gesellen und Meister, die eigentlich in einem Ausbildungsverhältnis zueinander stehen, sind trotzdem solidarisch miteinander. Also es handelte sich um vertikale Solidarität, also die Verbundenheit über Klassengegensätze hinweg, um im Konkurrenzkampf, also nicht mit anderen Meistern, weil die waren ja gemeinsam in der Zunft, aber eben im Konkurrenzkampf gerade gegenüber den Auftraggebern auch, die gemeinsamen Interessen oder die vermeintlichen gemeinsamen Interessen durchsetzen zu können. So. Das ist, glaube ich, was im Handwerk bis heute recht stark noch ist, gerade so im deutschen Handwerk. Ist, ja, so, wir sind alle Teil derselben Zunft sozusagen. Mit der Entstehung des Industriekapitalismus lösten sich traditionelle Arbeitsverhältnisse auf. Statt dem Meister patriarchalen Typs, bei dem man dann fast wie so ein Sohn irgendwie aufgenommen wurde, mit dem ganzen Positiven, aber auch viel Negativen, das irgendwie dazugehörte. Mit diesem Meister wurde eben dann das gemeinsame gewerbliche Interesse durchgesetzt und stattdessen standen den Arbeitern nun mehr oder weniger anonyme Ausbeuter gegenüber in der Fabrik oder in der Mine oder wo auch immer, ne, auf dem Feld. Aus dieser Zeit gibt es viele Beispiele für die Versuche von Fabrikbesitzern, alte Strukturen aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die Krupp-Siedlung auf der Margaretenhöhe in Essen ist ein gutes Beispiel, also eben Versuche durch so Linderungsgeschichten, ne? Ich biete jetzt hier meinen Arbeiterinnen irgendwie günstige Wohnungen und so, mach so ein bisschen dieses, der Patriarch, der sich kümmert um seine Untergebenen, versucht das beizubehalten. Unter Arbeitern setzte sich aber verstärkt die Erkenntnis durch, dass sie in dieser neuen Produktionsweise und Wirtschaftsordnung nicht länger auf diese vertikalen Strukturen setzen konnten. Zu offen und unbarmherzig stellten sich die Ausbeutungsverhältnisse dar. So entwickelte sich das Prinzip der horizontalen Solidarität. Und das ist das, worum es heute geht, worum es in der Arbeiterbewegung historisch geht und worum es auch eben bis heute, worauf unser Solidaritätsprinzip basiert. In dem nicht mehr die Branche, sondern die Stellung im Produktionsprozess über die Gruppenzugehörigkeit entscheidet. Klassenzugehörigkeit in dem Fall. Damit waren sich die Arbeiter und Arbeiterinnen unterschiedlicher Fabriken eben untereinander viel näher, als ne, die, du mit deinen sogenannten Arbeitgebern oder Meistern eben in der Zunft warst.
Es war also wirklich auch egal, was du gearbeitet hast. Die Tatsache, dass du Arbeiterin warst, war das verbindende Element.
Entscheidend ist die Stellung im Produktionsprozess. Ja. Das ist natürlich sehr schematisch. In der Praxis ist es überhaupt kein sauberer Prozess sozusagen. Ne? Also du kannst nicht sagen, heute ist so, morgen ist so. Das sind alles widersprüchliche Entwicklungen. Aber da kommen wir jetzt eben zu. Denn wir kommen jetzt zum Beispiel in Chicago. Hier hatten sich 1850 ungefähr so die ersten Gewerkschaften in der damaligen angloamerikanischen Tradition gegründet. In dieser Tradition war die Solidarität zwischen den Arbeitern schon ein zentraler Teil quasi der gewerkschaftlichen Praxis. Aber sie lag auf partiellen Verbesserungen und auch in so einem Genossenschaftsgedanken lag sie eher darauf, sich eigene Nischen oder Verbesserungen im Kapitalismus zu erarbeiten, als ein politisch handelndes Objekt sozusagen zu werden. Eine Art Selbsthilfe oder gegenseitige Hilfsorganisation, die aber eben ohne politische Perspektive auskam.
Also da ging es dann auch mehr wirklich um das Hier und Jetzt.
Genau, es ging um das Abfangen unmittelbarer Nicklichkeiten.
Okay. So.
Die Einwanderung vor allem deutscher Arbeiter, in diesem Fall Tischler, sorgte dafür, dass sich die Stimmung langsam änderte. Denn die deutschsprachigen, das waren aus den deutschen und böhmischen Gebieten im heutigen Tschechien, die deutschen und böhmischen Arbeiter waren größtenteils radikaler. Teilweise hatten sie Erfahrungen mit dem Sozialismus schon gemacht, der eben in Europa entstanden war, und brachten so eine politische Dimension in diesen ökonomischen Konflikt. Ne? Vorher war das eben ein vorrangig ökonomischer Konflikt, wirtschaftlicher Konflikt. In der Folge entwickelte sich die Tischlergewerkschaft in Chicago auf zwei Arten weiter und überwand so die bestehenden Widersprüche. Erstens ging man vom rein wirtschaftlichen zum politischen Kampf über, bei dem Solidarität nicht mehr nur die Absicherung der Mitglieder bedeutete, sondern stattdessen entsprach die Solidarität nun einem breiteren, auf der Lage der ausgebeuteten, als ausgebeutete Klasse basierenden Verständnis der eigenen Situation. Es ging um den gemeinsamen Kampf für das Interesse aller Arbeiterinnen, vereinfacht gesagt. Und zweitens zeigen sich an diesem Beispiel erste Manifestationen des Gedankens der internationalen Solidarität, über die wir eben schon gesprochen hatten. Denn also man muss sich ja die USA da als Einwanderungsgesellschaft einfach vorstellen. Die Leute sprechen vielleicht Englisch, aber sind dann teilweise irische Einwanderer, schottische, englische, wie auch immer. Und die anderen sind eben deutsche und böhmische Einwanderer, französische da in dem Fall auch. Zunächst waren alle Einwanderergruppen in ihren eigenen Vereinen organisiert. So, die hatten alle ihre eigenen kleinen Societies. Dann ging man zu den englischsprachig dominierten Gewerkschaften über, in die erstmal alle eingetreten sind, klar, deren Mitglieder zwar formell gleichberechtigt waren, in denen aber die länger im Land arbeitenden englischsprachigen Führungspersonen die Politik einfach dominierten mit ihrer Vorstellung und auch zu vielen einfach Kommunikationsschwierigkeiten geführt hat. Hier fühlten sich die deutschen und böhmischen vor allem Einwanderer nicht wohl in dieser Organisation, politisch, aber auch irgendwie von der Anerkennung ihrer eigenen Identität her. Und so ging man 1885 in die anarchistische Central Labor Union über.
Woo! Yeah, Anarchismus!
Die wuchs daraufhin stark an und aus diesem Milieu kamen die Haymarket-Märtyrer um Albert Parsons. Genau, also die eben um die Leute, über die wir in der Folge zu Lucy Parsons geredet hatten. Nach dem Haymarket-Massaker, Geschichte des 1. Mai, strömten die Arbeiter in die alte Gewerkschaft zurück, in der sie vorher organisiert waren, weil es halt starke Repressionen gegen diese Central Labor Union natürlich danach gab.
Ich wollte gerade sagen, warum?
Genau.
Wäre das nicht umgekehrt schlauer gewesen?
Genau, aber das war eben, die haben natürlich, ne, die Haymarket-Märtyrer heißen ja nicht umsonst Märtyrer so, also die sind halt hingerichtet worden und es gab eine relativ starke Repressionswelle. Aber in dieser neuen, in dieser alten Gewerkschaft hatte mittlerweile auch durch den Einfluss und den sehr starken Erfolg der Central Labor Union, die teilweise größer war als die Gewerkschaften, in der sie vorher organisiert waren, durch diesen Einfluss hatte dort mittlerweile eine radikalere Führung die Leitung übernommen. Und aus dieser Gewerkschaft und ihren Nachfolgern heraus konnten in den folgenden Jahren große Erfolge erkämpft werden. Zum Beispiel 1890 der 8-Stunden-Tag.
Yeah, 8 Stunden.
Nur 8 Stunden, nur 8 Stunden ausgebeutet werden.
Sagst du nochmal das Jahr? Wann der 8-Stunden-Tag erkämpft wurde?
1890.
1890. Was haben wir jetzt?
2024.
Warum arbeiten wir immer noch 8 Stunden? Frage da draußen, Frage für einen Freund, schreibt es mir.
Weil wir nicht, und genau, so dieser kleine Abriss hier basierte auf einer Darstellung des Historikers Thomas Surbur aus den 80ern, der sich eben mit den Arbeitern, Arbeiterinnen in Chicago beschäftigt hat, weil wir eben nicht, zu dem Schluss kommt er, diese Solidarität heute irgendwie im Arbeitskampf so haben. Denn er kommt zu dem Schluss, dass die Solidarität, dass die Kraft, die diesen 8-Stunden-Tag dann erkämpft hat und auch noch andere Erfolge in dieser Zeit, nur möglich war, weil erstens die Solidarität auf Klassenebene umgesetzt wurde erfolgreich und zweitens vor allem die Überwindung der ethnischen Spaltung dafür verantwortlich war, dass die Erfolge gefeiert werden konnten. Also dass quasi die Klassenzugehörigkeit einfach wichtiger war als die ethnische Zugehörigkeit.
Ja, gerade in den USA natürlich dann ein großes Ding. In Europa zu der Zeit natürlich anders.
Schon auch. Also es gab damals auch Konflikte zwischen verschiedensprachigen Arbeitergruppen, aber gerade in den USA als Einwanderungsland natürlich und ja auch als Siedlerkolonialstaat, aber das ist eine andere Geschichte, aber natürlich halt irgendwie bedeutend. Und wozu ich jetzt kommen will, ist, was lernen wir jetzt daraus? A, Solidarität ist nicht automatisch sozialistisch, ne? Also die horizontale Solidarität, Klassensolidarität, die über Länder und in diesem Fall über Nationalitätengrenzen hinweg verstanden wird, das ist die Solidarität, die unsere Bewegung nach wie vor ausmacht. Es ist nicht irgendeine Solidarität, sondern es ist ein spezifisches Verständnis von Solidarität. Und wenn sie richtig verstanden wird und richtig angewandt wird, ist die Solidarität das Fundament sozialistischer Politik. Nicht nur des sozialistischen Denkens, sondern tatsächlich auch der Praxis. Und aus den Grundsätzen der marxistischen Analyse über die Funktionsweise des Kapitalismus leiten wir eigentlich, wenn wir es meiner Meinung nach richtig machen, leiten wir diese Solidarität auch ab als Handlungsmaxime. Wenn wir diese Grundsätze vergessen, dann fangen Menschen an, von Solidarität mit kapitalistischen Staaten im Namen vermeintlicher Werte zu reden oder ein angebliches Gemeinwohl statt Klasseninteressen zu verfolgen. Solche Entwicklungen stellen einen Rückschritt hinter die Solidaritätsvorstellung der revolutionären Arbeiterbewegung dar, in meinen Augen. Und an dieser Stelle kommt ein weiteres Lied.
Beim Hunger und beim Essen vorwärts, nicht vergessen die Solidarität.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Ich habe eben das Gefühl gehabt, dich abgewürgt zu haben. Wolltest du noch was sagen zum letzten Beispiel?
Ja, ich habe mich halt direkt gefragt, ja, das ist das, was damals stattgefunden hat, also diese zunftübergreifende und ethnisch übergreifende Solidarität, die dann horizontal aufgebaut wurde, das ist ja zu einer Zeit passiert, in der die Arbeit sich neu formiert hatte. Nun leben wir aber eben, und ich eben die Frage gestellt habe, warum arbeiten wir eigentlich immer noch 8 Stunden? Und was ich damit eigentlich sagen will, ist ja dieses, wo ist der Arbeitskampf geblieben, wo ist die Solidarität geblieben und warum. Ne, das sind all diese Fragen, die sich dann daran anreihen. Warum gibt es vielleicht diese Form der horizontalen Solidarität nicht mehr? Und das liegt bestimmt auch daran, oder das liegt vor allem auch daran, dass natürlich sich die Art der Arbeit verändert hat und die Menschen an anderen Orten stattfinden, die Arbeit an anderen Orten stattfindet. Das hat mit Globalisierung und Outsourcing und was weiß ich was alles zu tun. Und trotzdem frage ich mich halt, warum gewisse Grundkonzepte dieser horizontalen Solidarität offensichtlich gerade nicht so greifen, wie sie greifen könnten, zum Beispiel. Ich würde da auch nicht mal mit allem mitgehen, aber das Grundprinzip, da stehe ich, also würde ich mich ja auch hinterstellen und sagen, naja, das ist auch egal, was jetzt deine ethnische Herkunft ist oder was du genau arbeitest, aber solange wir, wie wir auch schon in anderen Folgen sagten, lohnabhängig sind, solange der Lohn abgeschöpft wird und wir im Endeffekt auch weiterhin beklaut werden und vor allen Dingen auch Arbeiter errichtet werden, Hashtag Bullshit-Jobs, so, das ist doch, also das muss doch als vermeintlich einendes Element reichen. Warum findet das nicht statt?
Dazu können wir sicherlich auch mal eine Folge machen oder dazu haben auch sehr schlaue Leute sehr, sehr schlaue Sachen gesagt. Die Frage ist halt so ein bisschen, also für mich ist, glaube ich, gar nicht so krass die Frage, warum funktioniert es nicht mehr, sondern wie kriegen wir es hin, dass es wieder funktioniert?
Genau, also das fände ich auch viel interessanter, die Analyse, dass es nicht klappt, haben wir ja schon längst. Also wie kommen wir denn dahin, dass wir alle wieder solidarisch miteinander sind?
Und ich glaube, da gibt es irgendwie ganz coole Beispiele, muss man jetzt nicht erschöpfend aufzählen, aber zum Beispiel der Streik bei den Lieferfahrerinnen, also den Lieferando und Deliveroo und so Leuten da in
Gorilla
Berlin.
Gorilla und so.
Gorilla, ich, genau, ja. Sorry, genau. War, finde ich, ein total spannendes Beispiel. Ne? Also du musst halt einfach dann irgendwie auch neue Formen finden. Haben die ja auch gemacht. Der Arbeitsprozess verändert sich und du findest halt neue Formen der Solidarität. Das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt irgendwie zum ersten Mal erleben, dass irgendwie Solidarstrukturen, die es mal gab, halt abgeändert werden müssen.
War das nicht, wer ist nochmal in den Weltraum geflogen und währenddessen haben seine Arbeiterinnen eine Gewerkschaft gegründet?
Ja, wahrscheinlich hier Bezos.
Jeff,
oder?
Bezos, mhm. und der Gewerkschaftsführer, ich fand das, hab das so gefallen, meinte, thanks boss for going to space, we have a union now. Das habe ich sehr gefeiert. Genau, also einfach mal kurz die Abwesenheit des Chefs nutzen und einen Betriebsrat gründen da draußen.
Genau, also wir brauchen neue Formen der Solidarität und neue Formen der Solidarität am Arbeitsplatz. Jetzt haben wir ein bisschen über Interessensolidarität geredet, also ne, nochmal den Callback hier, das war jetzt alles Interessensolidarität im Sinne von, wir haben halt das gemeinsame Interesse als Klasse. Und jetzt würde ich als letztes nochmal zu einem spezifisch linken Phänomen kommen, auch einem revolutionären, und zwar der Genossenschaftlichkeit. Weil nur weil jemand mein Kollege ist, muss er noch nicht unbedingt mein Genosse oder meine Genossin sein. Nur weil wir Interessen teilen im Produktionsprozess, macht uns das nicht automatisch auch zu Menschen mit den gleichen Sehnsüchten, zu Menschen mit der gleichen politischen Analyse. Genau, und da würde ich eben so als Letztes sagen, Genossenschaftlichkeit ist eine ganz spezifische Form der Solidarität unter Linken in dem Fall, die in Teilen dieses Interessending natürlich hat, aber die auch ja aus so einem Mix von irgendwie gegenseitiger Hilfe und Verantwortungs- und Verpflichtungsgefühl einhergeht. Und bei, ich weiß noch, bei der Genossenschaftlichkeitsfolge haben ja total viele Leute geschrieben, dass ihnen in Genossinnenverhältnissen Verbindlichkeit oder Verantwortungsübernahme einfach mega wichtig ist. Und ich glaube, da erwächst bei uns, und ich finde, die Rote Hilfe ist da wieder auch wieder ein sehr schönes Beispiel, erwächst bei uns einfach dieses Wissen um, oder da bei uns erwächst die Solidarität aus dem Wissen von, ich bin hier halt auch mitverantwortlich. Ne? Das ist hier auch meine Veranstaltung, ganz, ganz platt gesagt so. Und wir sind hier alle dafür verantwortlich, dass es funktioniert.
Ja, und das ist ja auch ein Wunsch, den wir haben, dass wenn es uns mal schlecht geht oder die Kacke am Dampfen ist, dass wir dann eben nicht alleine dastehen, damit es weiterhin funktioniert. Ja, und ich überlege gerade, das sind so zwei Ebenen, die dann aber zusammenkommen. Das ist einmal diese strategische und auch bewusste Ebene, dass das ein Grundkonzept politischer Arbeit sein muss auch einfach, damit es funktioniert. Und da sind wir dann automatisch bei dieser zwischenmenschlichen, eher, ja, in Teilen vielleicht auch emotionaleren Ebene zu sagen, naja, dafür brauchst du halt dann die Genossenschaftlichkeit, die Verbindlichkeit unter Genossinnen, damit die Solidarität auch funktioniert. Nicht nur, damit sie einfach als Konzept vorhanden ist, sondern damit sie auch gelebt wird. Da sind wir wieder mal bei der Praxis. Und das geht natürlich dann immer wechselhaft miteinander einher. Ja, aber jetzt rattert es bei mir, aber mach erst mal.
Ja, der Punkt, irgendwie so ein bisschen von der Interessensolidarität dann zur politischen Solidarität zu kommen, da passieren auf jeden Fall noch so ein paar Sachen. Und ich glaube, also einiges davon hast du gerade auf jeden Fall gut benannt. Es gibt irgendwie dieses Gefühl von, es muss jetzt irgendwie halt auch hier funktionieren und jeder muss so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen. Und das ist dann ja auch wieder was sehr stark mit dieser Gemeinschaft, also mit der gegenseitigen Hilfe irgendwie zusammenhängt. Aber es ist auch, ja, es ist halt auch ein Gefühl. Also es ist, man muss es auch fühlen, so, ne, auf eine Art. Und das ist auch, und das hat die Rote Hilfe, das macht sie heute, das hat sie historisch noch viel, viel stärker gemacht. Es ist immer auch dieses, du hast vorhin gesagt, irgendwie es getroffen hat, das einen gemein sind wir alle und so. Es ist nicht nur gemeint sind wir alle, sondern gemeint bist auch du. Ne? Also die Genossin, die da jetzt irgendwie meinetwegen wegen irgendwie Stress, den sie beim Job gemacht hat oder irgendwie den Nazi, den sie gehauen hat, irgendwie jetzt angeklagt ist, das hättest halt auch du sein können. Ne? Das hättest du aufgrund deiner entweder Klassenzugehörigkeit oder in dem Fall aufgrund vor allem deiner politischen Zugehörigkeit zu einer Bewegung, das hätte dich treffen können. So, ne? Das ist letztlich nur Zufall. Du hattest Glück, ich hatte Glück, irgendwie, dass wir schnell genug weggerannt sind. Aber letztlich appellieren da Solidaritätsstrukturen, würde ich sagen, auch zu Recht ganz oft irgendwie auf der Ebene an Menschen von, hey, gemeint sind wir alle, aber gemeint bist auch du.
Ich muss da gerade an das Verfahren gegen Fabio, den jungen Menschen aus Italien, denken, der nach G20 festgenommen wurde und dem nicht mal eine konkrete Straftat vorgeworfen wurde, sondern die Teilnahme an einem Protest einem Protestaufzug aus dem heraus Gewaltakte stattgefunden haben sollen. So. Und was im Endeffekt da ja versucht wurde, vor Gericht zu bringen, ist eine Teilhabe einer, jetzt übertrieben gesagt, Solidargemeinschaft. Also eine Demonstration, wo die Menschen sich gegenseitig auch unterstützen und dann versucht haben, sich vor den Angriffen der Bullen zu schützen, wurde dann vor Gericht gezerrt. Also eben nicht die Tat, eine gewisse Tat. Und es hat aber nach sich gezogen eine Welle der Solidarität, zum Glück für Fabio und damit ja auch am Ende einen Freispruch. Und ich fand das auch noch besonders perfide, weil diesem jungen Menschen ja soziale, wie haben sie es genannt?
Also Unreife oder?
Unreife oder irgendwie im Endeffekt
schlechte Sozialprognose
gemacht wurde, weil er sich jetzt davon zum Beispiel nicht entsolidarisiert hat, wo er mit war und er auch in einem sehr starken Statement gesagt hat, warum er zum Beispiel auf die Straße gegangen ist. Dass ich jetzt einmal so kurz aushole, aber das ist ein sehr gutes Beispiel auch, wie so Solidarität zum Beispiel auch von unserem Gegner, von der anderen Seite wahrgenommen wird und wie es versucht wurde, wirklich auch aktiv zu benutzen. Also zum einen sollte damit Solidarität auch verhindert werden. Also ein abschreckendes Beispiel zu machen, hey, wir nehmen diesen jungen Menschen aus Italien fest in Hamburg und wir knasten den halt ein und sagen ihm, er ist ein asoziales Arschloch. Übrigens auch asozial, schönes Konzept aus dem NS, yeah. Genau, und dann eben da den Versuch zu starten, diese Solidarität, die unter den Menschen sowohl auf der Demonstration, wo es stattgefunden hat, als auch im Nachhinein anzugreifen, besonders perfide. Und das hat ja sogar auch in Teilen bürgerliche JuristInnen aufschreien lassen und waren so, wow. Also so geht es jetzt auch nicht, Leute. Ihr könnt hier nicht jemanden für die Teilnahme an einer Demonstration verknacken, wenn er nichts gemacht hat. Und am Ende hat sich auch unsere Solidarität nämlich ausgezahlt, die Öffentlichkeitsarbeit darum rum, diesen Fall öffentlich zu machen und Fabio nicht alleine zu lassen, seine Familie und seine Friends nicht alleine zu lassen, ihn zu supporten und dass da auch kein großer finanzieller Nachteil entstanden ist. Ja, das fand ich richtig cool. Das war ein sehr kräftezehrendes und auch sehr belastendes Verfahren für Fabio und sein Umfeld. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, da haben wir gewonnen. Und wir konnten alle, die wir damit nämlich auch alle gemeint waren, mit einem kleinen, aber doch sicheren Lächeln davongehen.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, der Staat irgendwie greift dann die Solidarität an. Und ich glaube, das ist etwas, was uns wieder zeigt, wie wichtig sie ist. Weil, na, also Mao Zedong sagt, wenn der Feind uns bekämpft, ist das nicht schlecht, sondern gut.
Shoutout an Mao.
Genau, ihr habt auch alle den Bader-Meinhof-Komplex gesehen. Nein, also genau, Mao sagt, wenn der Feind uns bekämpft, ist das nicht schlecht, sondern gut. Und ich glaube, das kann man an dem Beispiel einfach, das sieht man halt. Ne? Also klar, das ist jetzt irgend so ein Sinnspruch, aber der Staat weiß genau, was wir an unserer Solidarität haben. Und das ist einer der zentralen Gründe. Ich glaube, der Staat TM, Mr. Hallo, ich bin Herr Staat, gerade den Verfolgungsorganen ist super, super bewusst, wie gefährlich Solidarität ist.
Ja, allein machen sie dich ein.
Allein machen sie dich ein, genau. Und uns ist, glaube ich, manchmal fast weniger bewusst als irgendwie dem Staat, was wir daran haben, dass wir dieses Prinzip der Solidarität als Bewegung, als Linke verfolgen.
Unsere Genossinnen haben.
Solidaritätsarbeit ist etwas, was uns gegenüber der staatlichen Verfolgern, Verfolgerinnen einfach in eine viel bessere Ausgangsposition bringt. Ganz praktisch. Und da sind wir wieder bei vom Gefühl zur Strategie.
Ja, vom Gefühl zur Strategie und auch trotzdem auch von der Analyse in die Praxis und auch nochmal zurück, weil ich glaube, diese Analysen, die wir auch aus unserer Praxis der Solidarität ziehen, sind ganz wichtig. Ich überlege gerade, ne, also gerade Menschen, die jetzt zum Beispiel sich viel so um Knastarbeit kümmern, ne, also da von Briefe schreiben angefangene bis hin zu einfach Besuchen, Verwaltung von den Wohnungen. Ich glaube, ganz viele Menschen ist halt, wenn Repression zum Beispiel zuschlägt, immer nicht so ganz bewusst. Mir war das viele Jahre auch als junger Aktivist nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet, zum Beispiel nur in Untersuchungshaft zu sein. Plötzlich, wer gießt denn deine scheiß Blumen? Damit fängt es an. Wer füttert deinen Hund? Wer geht mit deinem Hund spazieren? Wer hat überhaupt einen Schlüssel für deine Wohnung? Deine solidarischen Genossinnen hoffentlich, in dem Fall. Und was ist, wenn ich da irgendwie nicht rauskomme? Oder was ist, wenn ich irgendwie kaputtgehauen wurde von einem Nazi oder von einem Bullen und im Krankenhaus liege? Wer kümmert sich dann um mich? Und dass das eben viele treffen kann. Und wie du schon gerade sagtest, dann das zu analysieren, wie das zum Beispiel funktioniert hat, haben wir gerade diese Struktur stellen können. Wenn ja, okay, merken wir uns, wenn nicht, merken wir uns hoffentlich auch und gehen dann daraus. Also das ist ja auch, ich habe das Gefühl, Solidarität ist auch ein krasser Lernprozess. Das ist was, was man auch ein Stück weit vielleicht lernen muss ein bisschen, wie das funktioniert.
Das muss man auch fühlen und erfahren.
Fühlen und erfahren und zwar auf der persönlichen Ebene und auch auf der strukturellen Ebene. Also ich sag's einmal aus meiner Erzählung, das ist jetzt so lange her, dass ich es, glaube ich, erzählen kann. Ich bin mal nicht abgeholt worden, als ich aus einer Zelle gekommen bin. Und ich sage euch, Leute, das ist das beschissenste Gefühl, was es gibt, wenn da keiner auf dich wartet und auch keiner nachfragt, wo du bist. Dann wissen im Zweifel zwei Leute nicht mal, ob du weg bist oder ob du nach Hause gefahren bist oder sonst was. Und dann machen sich deine Lieben zu Recht sehr große Sorgen. Das ist nicht cool.
Und ich kann aus der anderen Erfahrung sagen, das ist wirklich nicht cool, weil ich wurde abgeholt, aber ich habe dann irgendwie mitgekriegt, dass andere Leute nicht abgeholt wurden, beziehungsweise nicht nur nicht abgeholt, sondern einfach in der Zelle vergessen wurden. Weil man kann sich nicht nur im Kampf gegen Nazis nicht auf den Staat verlassen, sondern man kann sich überhaupt nicht auf den Staat verlassen. Und jeder, der schon mal Erfahrung mit dem Amt gemacht hat, weiß, wie inkompetent die sind. Und das zieht sich auf die Repressionsorgane ja auch weiter, ne? Also es kommt einfach vor, dass du in deiner fucking Zelle vergessen wirst. Es gibt so viele Gründe für solidarisches Verhalten innerhalb der Bewegung, innerhalb von linken Strukturen, innerhalb von euren fucking persönlichen Umfeldern, ist mir egal. Und an dieser Stelle, ja, alles, was dir in dem Moment gefehlt hat, war die Solidarität. Und damit spielen wir unseren letzten Song.
Was wir wollen, können wir erreichen. Was uns fehlt, ist die Solidarität. Alles, was uns fehlt, ist die Solidarität.
Ja, in der letzten Folge haben Sie uns schon begleitet und auch dieses Mal wieder die absolute Ausnahmeband Tonsteine Scherben hier mit Solidarität.
Hört mehr Tonsteine Scherben.
Ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr noch Eltern, die Schallplatten irgendwo rumstehen haben oder ja, hört es euch halt wie normale Menschen im Internet an. Wir kommen zum Ende und ich möchte noch so ein bisschen den Kreis schließen. Ich bin ein bisschen damit eingestiegen, dass ich gesagt habe, Solidarität ist kein rein linkes Phänomen. Ich habe es schon kurz erwähnt, die vermeintliche Solidargemeinschaft Nationalstaat ist ein Riesending. Also das funktioniert ja bis heute auch einfach super gut. Ne? Das Narrativ von, ja, wir sind halt alle, keine Ahnung was, Deutsche, US-Amerikaner, Inder, was auch immer. Und deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie zusammenhalten. Ja, es gibt Unterschiede darin, ob das ein kolonial unterdrücktes, unterdrückte Gesellschaft ist.
Ich muss auch gerade so lachen, weil du hast USA und Indien gesagt. Und ich glaube, das sind beides Länder, die so innerlich zerfetzt gerade sind wie kaum andere Länder dieser Welt.
Aber deswegen,
das am Rande.
Ja, aber deswegen ist die Erzählung da ja so wichtig, ne?
Also das ist, wie absurd das eigentlich ist.
Es gibt aber auch anders falsch verstandene Solidaritätsansätze, beziehungsweise falsch verstanden ist vielleicht sogar zu viel, aber Formen der Solidarität, wo ich einfach sagen würde, die sind nicht nur nicht links oder so, sondern die sind tatsächlich auch, stehen einer befreiten Gesellschaft und irgendwie einem besseren Leben im Weg. Und ich glaube, was wir da alle am besten kennen und tatsächlich bei der einen Sache, die du mir vorhin erzählt hast, als wir hier ohne Mikrofon geredet haben, musste ich auch dran denken, falsch verstandene Interessensolidarität unter Männern.
Ja. Yeah, Bro.
Also, ne, ich glaube, das ist halt was, dafür muss man nicht, dafür muss es nicht so weit kommen, dass irgendwie jemand eines sexuellen Übergriffs bezichtigt wird und sich dann so eine Täterfreundschaft, Solidargemeinschaft gründet, sondern ja, Male Bonding, das irgendwie das Rumhängen irgendwie miteinander und cool sein miteinander nur aufgrund irgendwie des Geschlechts, so das Exklusive steht auch immer, also erstens ist es einfach nicht cool, aber zweitens steht es auch politischer Organisation ja ganz, ganz praktisch im Weg. Und fuckt halt Menschen einfach ab. Und ja nicht nur irgendwie die davon ausgeschlossenen, irgendwie nicht männlichen Personen, sondern auch die Männer unter sich, so die halt dann auch gezwungen sind, wir haben in unserer Folge zur Männlichkeit irgendwie lange drüber geredet, die dann gezwungen sind, da halt bestimmten Konstrukten von Männlichkeit zu entsprechen, um nicht aus der Solidargemeinschaft ausgeschlossen zu werden, ne? Um nicht als irgendwie der nicht ausreichend männliche Mann dann verstoßen zu werden, ne?
Ja, und daraus die falsche Solidarität auch der, nicht nur des falschen Bondings, sondern auch die falsche Ablehnung des anderen, das, was du gerade schon gesagt hast, aber auch dadurch kann man auch nochmal so benennen, also der ganz klaren Misogynie, also der Frauenfeindlichkeit zum Beispiel, auch das ist auch immer so dieser dumme Spruch, ne, Weiber kennst du, ne? Hier, und du denkst, nein, kenne ich nicht. Halt's Maul.
Und hoffentlich nicht so wie du, weil wenn du sie so kennst, hast du dich offenbar scheiße verhalten.
Ja, das ist, also, was Vince hier gerade anspricht, ist literally mir passiert, dass ein Typ irgendwie meinte, mit so einem Spruch mit mir irgendwie connecten zu wollen und ich nur dachte, what the fuck.
Genau, und ich glaube, das ist kein Einzelfall und das ist was, womit wir als Männer einfach aufwachsen. Das ist, glaube ich, relativ leider relativ normal. Also das ist jetzt irgendwie nichts, was einen irgendwie jetzt besonders heraushebt. Aber damit will ich nur sagen, es gibt Solidargemeinschaften, die sich gründen, wo Menschen einfach aus einem falsch verstandenen, ich glaube, in diesen Kreisen heißt es oft Loyalität, aus einem falsch verstandenen Loyalitätsverständnis, das einfach beschissenes Verhalten decken, weil sie halt irgendwie der Meinung sind, dass das jetzt irgendwie angesagt sei und weil sie auch selber davon profitieren tatsächlich, ne? Weil sie ja auch hoffen, in ihrem Verhalten dann irgendwie gedeckt zu werden oder in ihren, weiß ich nicht was. Und letztlich muss man ja sagen, auch im Ökonomischen ist der Arbeitgeberverband auch in einer Art die Solidargemeinschaft der Ausbeuter und Ausbeuterin, so wie die Gewerkschaft halt unsere Solidargemeinschaft sein kann oder sein sollte. Also was ich damit sagen will, ist, ähnlich wie die Initiative Soziale Marktwirtschaft aus irgendeinem Grund den Solidaritätsbegriff verwurstet, ähnlich wie die SPD sich immer noch Solidarität auf die Fahnen schreibt, gibt es eben auch noch andere Formen von Solidarität, wo man vorsichtig sein sollte und, vorsichtig, ich will das jetzt gar nicht so, das ist eklig oder so, sind die einfach falsch sind oder die nicht unserem Verständnis von Solidarität entsprechen.
Unsere Solidarität sollte am Ende des Tages, also gilt bei uns ja allen Menschen, die zum Beispiel ausgebeutet sind, unsere Solidarität arbeitet darauf hin, dass es nicht mehr diese Art von Solidarität im Endeffekt braucht. Ne? Dass wir das irgendwann, dass wir in einer Welt leben, wo Menschen zum Beispiel nicht ausgebeutet werden, dass es keine Kriege gibt und dass wir die Natur nicht irgendwie zerstören, wo wir dann nicht quasi einander, und wo es vor allen Dingen niemanden gibt, der uns dafür verfolgt, sondern dass wir diese Welt anders organisieren. Also darauf arbeitet unsere Solidarität hin, während diese falsche Solidarität von anderen, von irgendwelchen komischen Männertypen, irgendwelchen Bros, die dann irgendwelche deutschen Rapper hängen mit irgendwelchen Faschos ab und Ausländer trifft Nazi und wir sind aber coole Bros und pumpen und so weiter. Genau, das sind ja, da kann man gut drauf gucken und sagen, das funktioniert in deren Kosmos vielleicht, aber wo führt es halt hin?
Und Hot Take Alarm an dieser Stelle, aber ich würde mal behaupten, eine Gesellschaft, in der horizontale und Klassensolidarität und politische Solidarität einfach geschwächt sind, in der gibt es auch immer mehr von solchen Solidargemeinschaften. Weil in irgendeine Solidargemeinschaft, ganz doof gesagt, musst du dich ja begeben oder willst du irgendwie. Es ist einfach ein gutes Gefühl und es bringt ja auch praktische Vorteile.
Der Mensch möchte dazugehören.
Ja, verdammt, irgendjemand muss halt deine Kisten schleppen beim Umzug, ne? Also irgendjemand muss dir ja helfen, so. Und das ist sicherlich auch immer ein ganz krasser Anknüpfungspunkt, auch gerade für rechte Kräfte. Wenn es keine linken solidarischen Angebote gibt, in denen deine Interessen vertreten werden, dann werden andere Leute kommen und diese Lücke füllen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir im Moment merken, da kommen Leute mit nationalistischen, mit patriarchalen, sexistischen Solidarangeboten und die werden natürlich auch angenommen. Und damit will ich nicht sagen, die Linke ist schuld daran, also die Linke als Bewegung ist schuld daran, dass jetzt irgendwie rechte Kräfte erstarken, gibt es wesentlich wichtigere Faktoren für. Aber trotzdem, wo es keine Solidargemeinschaften gibt, die progressiv, fortschrittlich, vielleicht im besten Falle revolutionär funktionieren, da werden andere Solidargemeinschaften diesen Raum füllen.
Wir haben vieles anzubieten, unter anderem Solidarität. Kommen Sie jetzt zu uns, zu Ihrer anarchistisch-kommunistisch oder was auch immer Gruppe des Vertrauens in Ihrem Stadtteil, in Ihrer Stadt. Wir haben auch Kekse. Nein, also Spaß beiseite, das ist wirklich etwas, was wir wirklich anzubieten haben. Und zwar gar nicht in diesem ökonomischen Sinne, sondern in einem Sinne von, hey, hier kannst du auch eine Gemeinschaft erfahren, die auch wirklich was wert ist.
Und hier kannst du menschliche Bedürfnisse befriedigen.
Richtig.
Und ich glaube, ein letzter Punkt, und damit schließen wir auch den Kreis zur Roten Hilfe, ist, Solidarisierung finden oft spontan statt. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch strategisch irgendwie halt drauf gucken können. So. Ich glaube, gerade von so Hamburger Beispielen wie G20 oder dem Schanzenfest kennen wir das ganz gut, dass sich im Falle von deutlich sichtbarer Repression sehr schnell sehr viele Leute auch mit den Betroffenen von Polizeigewalt zum Beispiel solidarisieren. Also wie groß ist der Aufschrei auf der Straße, wenn die Bullen irgendwie über den Haufen rennen, wo jetzt halt für Otto Normalverbraucher, der drumherum steht, überhaupt nicht ersichtlich ist, warum das passiert sein soll. Es gab jetzt gerade den Fall in einem Fußballstadion, dass irgendwie die Bullen dann in den Block gestürmt sind und irgendein Mädchen halt irgendwie am Kopf getroffen haben, die mit ihrem Vater da war. Das war irgendwie ein kleines Kind. Da regt sich jetzt halt ganz Deutschland zu Recht auch in dem Fall mal drüber auf. So. Also spontane Solidarisierung sind auch mit unserer Bewegung irgendwie möglich. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch noch dran anknüpfen können. Auf jeden Fall, wenn wir, wie gesagt, den ganz großen Bogen zurückschlagen und uns fragen, wie kann politische Solidarität aussehen, dann kann sie als Solidarität im Falle von Verfolgung, im Falle von direkter Repression passieren. Sie kann durch gegenseitige Besuche oder irgendwie das Nutzen bestimmter Ressourcen, das manche Genossinnen haben und manche nicht irgendwie und das Teilen davon passieren. Und sie kann vor allem, und ich glaube, das ist langfristig gesellschaftlich vielleicht sogar das Wichtigste. Sie kann vor allem halt für das gemeinsame Interesse zur Überwindung des Kapitalismus aktiviert werden und dann als Basis für die Bewegung dienen.
Und weil das nicht immer alles selbstverständlich ist, redet drüber. Also ich, wie gesagt, wir wollen ja immer nicht so groß irgendwie aufrufen zu irgendwas in dem Sinne, aber drüber reden hilft, über die Erwartungen vielleicht zu sprechen. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen vielleicht auch von Solidarität und damit man sich am Ende am besten Fall eben aufeinander verlassen kann, auf seine GenossInnen, dann einfach drüber zu sprechen, ja, was bedeutet denn Solidarität für uns? Wir haben das ja auch beide heute so ein bisschen nochmal gemacht, fand ich übrigens sehr cool, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, also an dich, aber vor allem vielen Dank für die Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die es bis hier geschafft haben. Genau, wir sind letztlich auch, nein, davon Solidarität zu reden, tut mir selber weh, wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Also wenn es euch gefallen hat, worüber wir hier heute geredet haben, wie wir drüber geredet haben, dann unterstützt uns gerne.
Teilt das Ganze, wenn ihr findet, dass andere das hören sollen, was wir hier über Solidarität von uns gegeben haben, dann schickt es doch in solidarischen Grüßen an eure FreundInnen, an eure GenossInnen und an die, die es noch werden sollen und können.
Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das nach wie vor über Ko-fi machen. Alle Menschen, die uns da gespendet haben und weiter spenden, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und wenn ihr uns hören und weiterempfehlen wollt, geht das am besten über Spotify, über Soundcloud und jetzt auch wieder über YouTube.
Apple Podcast gibt's auch.
Stimmt, vergesse ich immer. Ich bin kein Apple-User.
Me neither.
Genau. Und wenn ihr Kritik habt, Rückmeldungen, Tipps und Wünsche, worüber wir hier reden sollen oder was wir besser und anders machen sollen, dann lasst es uns gerne hören.
Genau. Schreibt uns auch auf Instagram oder per E-Mail an nächstelinks-podcast@riser.net.
Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt solidarisch, Solidarität verbindet und Solidarität ist eine Waffe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.